Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Heute mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Kommunikationsattacke. Kriminelle greifen Firmen zunehmend per Social Media an. Einlasskontrolle. Für die Altersverifikation im Netz gibt es noch kein Patentrezept. Und ertragreich. Warum der KI-Einsatz in der Landwirtschaft besonders lohnend ist.
Jede Datenplattform, jeder Social Media Provider hat ein unglaublich genaues Profil. Und tatsächlich ist dieser Austausch, ja, dass sie ihre Daten hergeben und dafür im Gegenzug einen Service erhalten.
So beschreibt Johannes Koch von Hewlett-Packard Enterprise das gängige Geschäftsmodell von Facebook, YouTube, TikTok oder anderen Social-Media-Plattformen. Doch genau dieses Geschäftsmodell, das lockt zunehmend Kriminelle an. Die wollen ja bekanntlich Profildaten erbeuten, das ist schon seit längerem ein begehrtes Ziel. Doch seit einigen Monaten, da wollen sie noch mehr und damit haben sich dann auch die digitalen Angriffe auf diese Kommunikationsplattformen ziemlich verändert. Mein Kollege Peter Welchering beobachtet das Treiben. Was passiert da gerade, Peter?
Ja, man muss einfach sehen, dass sich die Angriffsstrategie erweitert hat und ständig erweitert. Also beispielsweise Accounts auf Kommunikationsplattformen, auf Social-Media-Plattformen, die wurden ja schon immer gehackt, das ist klar. Aber die Daten, die man da erbeuten kann, die sind auch viel wert. Persönliche Vorlieben, Verhaltensprofile, Follower-Daten oder Nutzerprofile und Austauschprofile. Und da gibt es ja dieses alte Sprichwort, dass Facebook eher wisse, dass es mir schlecht geht, als ich das weiß. Und dieses Wissen, das ist natürlich auch der organisierten Kriminalität, der digitalen Kriminalität viel wert, immer schon viel wert gewesen. Aber die geben sich nur mit diesem Wissen jetzt nicht zufrieden, sondern die gehen in der Angriffsstrategie eben weiter. Die IT-Infrastruktur in Unternehmen und auch sogenannte kritische IT-Infrastruktur wird eben zunehmend über Kommunikationsplattformen angegriffen. Und da etabliert sich gerade sozusagen so eine Art dritter Bereich in Sachen Kommunikationsplattformkriminalität. Also der erste Bereich war und ist natürlich nach wie vor das Abgreifen persönlicher Daten, persönlicher Profile, Identitätsklau sogar. Der zweite Bereich, der geht von genau diesem Identitätsklau aus und stellt so eine Art Erweiterung dar. Accounts von Prominenten, Politikern, Journalisten, aber auch Fachleuten, die werden übernommen und anschließend werden die genutzt, um Desinformation zu betreiben, Propaganda zu streuen. Und als dritter Bereich, da hat sich eben jetzt ergeben, Zugriffe über Instagram, Telegram, Facebook und Co., die finden statt, um gezielt auf Computernetzwerke darüber zuzugreifen, unternehmensinterner und andere Geheimnisse auszuspionieren und auch um zu sabotieren. Also ein neues Kriminalitätsphänomen, das die IT-Sicherheitsexperten gerade doch ziemlich beunruhigt.
Und was da genau passiert, wenn Kriminelle über Kommunikationsplattformen Daten ausspähen, sabotieren oder Desinformationen betreiben, das haben wir uns erklären lassen.
Bei Discord ist es so, dass es eine sehr beliebte Plattform bei Foren, bei Gamern und anderen Bereichen ist. Und damit wird es natürlich auch interessant, Accounts zu übernehmen. Und was dort passiert ist, ist im Prinzip, dass man ältere Einladungslinks wieder aktivieren konnte. Und die hat man im Hintergrund modifiziert und das an unbedarfte Benutzer geschickt, die sich dann drauf reingeklickt hatten. Und dann kann es natürlich dazu führen, dass ich entweder Infostealer runterlade oder im weiteren Fall auch Trojaner bzw. Ransomware-Software. Oder es kommt auch zu einem Account-Takeover, was natürlich spannend sein kann, dass man dann das wieder dazu nehmen kann, um andere angreifen und ausbeuten zu können.
So schildert Thomas Böhle von Checkpoint Software Technologies die aktuelle Lage. Und dabei dachte man eigentlich, dass nach dem großen Zwischenfall im Jahr 2023 die Kommunikationsplattform Discord die Sicherheitsprobleme in den Griff bekommen hätte. Tatsächlich wurde viel getan. Von der Zwei-Faktor-Autorisierung über regelmäßige Suche nach Fake-Accounts bis zur kontinuierlichen Identitätsüberprüfung. Aber das reicht bei Discord genauso wenig wie bei Facebook, Instagram und anderen.
Viele benutzen beispielsweise ihren Browser oder eine eigene App. Also für Mac oder für andere Systeme gibt es eine eigene Applikation, die ich auf dem Betriebssystem laufen lassen kann, um beispielsweise WhatsApp-Messaging zu machen. Und das ist nicht unbedingt immer von den Standardsicherheitssystemen abgesichert. Das heißt, dort habe ich im Prinzip eine Art Shadow-IT, wo Dinge ausgetauscht werden. Und damit habe ich auch den Weg ins Business.
Auch die Kommunikations- und Social-Media-Plattformen müssen mehr tun. Der Vorschlag von Thomas Böhle:
Man braucht so eine Art Digital Twin, das heißt, dass ich eindeutig nachweisen kann, wer ich bin. Das hat natürlich dann in einigen Bereichen auch eine Konsequenz. Viele Poster im Internet sind sehr mutig, weil ihre Identität nicht preisgegeben ist. Also ich denke, das ist im Prinzip der Knackpunkt, dass ich eindeutig nachweisen kann, wer ich bin. Und die Frage ist, wie geschieht das? Geschieht das über eine Metaebene? Das habe ich irgendeine Clearingstelle, wo ich nach wie vor, gerade in Bereichen, wo es politisch kritisch ist, unabhängig oder anonym sein kann, ohne politisch verfolgt zu werden. Aber auf der anderen Stelle brauche ich natürlich ein Element oder Maßnahmen, um nachweisen zu können, dass ich auch der berechtigte Betreiber der Forderung bin.
Hinzu kommt, die Benutzer stärker für diese Art der digitalen Angriffe zu sensibilisieren und europäische Plattformen mit hohem Sicherheitsniveau aufzubauen. Das hält sogar der Manager eines amerikanischen IT-Unternehmens für eine gute Idee. Johannes Koch von Hewlett-Packard Enterprise.
Europa wächst jetzt aus dem Tiefschlaf auf, ja, dass wir merken, ja, in dem jetzigen geopolitischen Kontext ist es vielleicht nicht ganz die beste Idee, dass man praktisch de facto alle Datenplattformen entweder in Amerika oder in China hat, ja, und selber macht man eigentlich nichts damit.
Und da sind wir dann wieder in der Souveränitätsdiskussion. Bekäme es denn eine europäische Kommunikationsplattform mit diesen Angriffen auf Nutzer und deren Accounts bis hin zu Unternehmensnetzwerken nicht zu tun, Peter?
Naja, da muss man sagen, also mit dieser Form von Kriminalität, da haben alle zu tun. Davon sind alle Plattformen betroffen. Dem kann sich einfach keiner entziehen. Aber die Plattform selbst, die kann natürlich einiges tun, um für Kriminelle möglichst unattraktiv zu werden. Etwa dieser digitale Zwilling, von dem Thomas Böhle sprach, mit Zwei-Faktor-Autorisierung oder Mehrfaktor-Autorisierung sogar, wäre so ein Ansatz. Dann hängt es davon ab, welche persönlichen Daten der Nutzer denn tatsächlich an diese Plattform abgibt. Also welche persönlichen Daten von ihren Nutzern die Plattform sammelt und zu Profilen verarbeitet. Und je mehr persönliche Daten abgegriffen werden, umso attraktiver ist so eine Plattform für Kriminelle. Und es hängt auch davon ab, wie schnell und effizient eine Plattform bei Missbrauch, etwa einem Identitätsdiebstahl, vorgeht. Zügiges und konsequentes Handeln macht diese Plattform dann eben bei Kriminellen unattraktiv. Und da haben die amerikanischen Plattformbetreiber gerade die wirklich noch einiges zu tun.
Aber bleiben wir mal beim digitalen Zwilling in Sachen Sicherheit und Abwehr von digitalen Angriffen. Bringt der doch eigentlich nicht mehr als eine Klarnamenpflicht?
Ja, beides hängt davon ab, wie die Geschäftsprozesse wirklich ganz konkret aufgesetzt sind, mit denen eben digitale Angriffe abgewehrt werden oder mit denen Missbrauch verhindert werden soll. Also der digitale Zwilling hat einfach den Vorteil, dass der Netzbenutzer, der Social-Media-Benutzer zum Beispiel, seine bürgerliche Identität, seinen Namen und so weiter nicht preisgeben muss. Und das ist in verschiedenen Bereichen und Staaten durchaus wichtig, um nach geäußerter Kritik nicht erhebliche Nachteile zu bekommen. Über eine unabhängige Clearingstelle kann dann oder könnte im Bedarfsfall der Nutzer seine Identität nachweisen. Der Fake-User könnte so enttarnt werden und sanktioniert werden. Insofern kommen wir ohne Identitätsprüfung an irgendeiner Stelle nicht aus. Aber wie die stattfindet, das ist die Frage. Und das muss eine staatsferne, unabhängige und vertrauenswürdige Stelle sein, damit weder Sicherheitsbehörden noch irgendwelche Detekteien oder Organisationen, die bestimmte Menschen mit bestimmten Ansichten bekämpfen wollen, eben an diese Identität gelangen.
Das heißt aber auch, Peter, dass eine solche Clearingstelle nicht beim Plattformbetreiber angedockt sein kann.
Ja, das empfehlen tatsächlich viele Experten. Das darf sie nicht sein, aber eine solche Clearingstelle darf eben auch nicht von Behörden oder mächtigen Organisationen erpressbar sein. Und das müsste beim Aufbau einer europäischen Plattform eben sehr sorgfältig bedacht werden, auch entsprechend kommuniziert werden. Und dabei sind auch Konstruktionen denkbar, bei denen ich meine bürgerliche Identität etwa nicht gegenüber einer Clearingstelle offenlegen muss. Das würde heißen, dass ich eben nicht nur pseudonym im Netz unterwegs sein kann, wie das dann so oft angedacht ist, sondern auch anonym. Bisher ist es ja bei diesen Clearingstellen immer nur anonym möglich. Um nachweisen zu können, dass ich der berechtigte Treiber des Accounts bin, nennen wir ihn mal Deutscher Michel, würde es dann ausreichen, dass ich hinterlege, dass bestimmte Identitätsmerkmale von meiner bürgerlichen Identität unterschieden bei der Clearingstelle eben abgreifbar und abrufbar sind.
Was könnte das genau sein? Wie sähe das aus?
Ja, angefangen von einem Passwort, einer Parole bis hin zu gestuften Berechtigungsprozessen über anonyme Mailadressen kann das eben sorgfältig Identitätsverfahren konstruiert werden. Nur findet man dann natürlich nicht mehr die Zustimmung solcher Plattformbetreiber, insbesondere der großen Internetkonzerne in den USA, weil die wollen natürlich alles über ihre Nutzer wissen und die brauchen dann die Identität, um diese Daten monetarisieren zu können.
Social-Media-Plattform als Sprungbrett für Cyberangriffe und was man dagegen tun kann, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.
Wir bleiben bei den Social-Media-Plattformen und der Frage, wie denn die Nutzenden und ihre Merkmale im Interesse der Sicherheit überprüft werden können. Derzeit wird ja in vielen Ländern, auch in der Europäischen Union, darüber diskutiert, ob eine Altersbeschränkung zu diesen Social-Media-Plattformen überhaupt sinnvoll und vielleicht sogar auch erforderlich ist, um junge Menschen zu schützen. Die Befürworter verweisen auf die Gefahren, die Gegner betonen die digitale Teilhabe auch für Kinder und Jugendliche. Aber selbst schon die bestehenden gesetzlichen Vorschriften und AGBs von Plattformen, die sind in der Netzrealität meist die Bits und Bytes nicht wert, in denen sie irgendwo gespeichert werden. Denn für eine Altersverifikation im Netz gibt es nach wie vor kein Patentrezept. Michael Gessert mit dem Stand der Dinge oder vielmehr mit einer Momentaufnahme.
Wer sich schon einmal erfolgreich mit der eID-Funktion des Personalausweises irgendwo eingeloggt hat, in der digitalen Rentenauskunft oder vielleicht im Einwohnermeldeamt der Stadt, der oder die könnte denken, es ist ja alles völlig einfach und banal. Denn tatsächlich umfasst die Online-Ausweisfunktion auch eine Altersverifikation. Bei der wird nur die Angabe übertragen, ob das Mindestalter erreicht ist oder nicht. Kein Geburtsdatum, schon gar keine weiteren Daten. Nur leider, die Online-Funktionen haben gerade einmal 40% aller Ausweisbesitzer aktiviert, sie tatsächlich schon einmal benutzt, sogar nur 22%. Und Ausweisbesitzer wird man zwingend erst mit 16. Die eID ist also ganz sicher nicht die Lösung für den Jugendschutz im Netz. Die bisherigen Alternativen sind es aber auch nicht.
Was man ja wissen muss, ist, dass ja verschiedene Anbieter schon jetzt verschiedene Methoden der Altersverifikation durchführen. Also zum Beispiel bei manchen klickt man einfach an, ja, ich bin zum Beispiel 18. So, das ist ganz offensichtlich nicht funktional. Dann gibt es andere Methoden, da muss man zum Beispiel seine Ausweisdaten eingeben oder einscannen. Das ist jetzt nicht unbedingt grundrechtsschonend, weil da sozusagen dann immer auch teilweise, wenn man Ausweis einscannen muss, dann man nicht genau weiß, was mit den Daten irgendwie funktioniert. Andere arbeiten mit einer Gesichtskennung zum Beispiel.
So die Bestandsaufnahme von Sven Lehmann, dem damaligen parlamentarischen Staatssekretär im Familienministerium, bei einer Bundestagsausschusssitzung im Mai 2024, bei der das Ministerium auch gleich die Entwicklung eines besseren Konzepts ankündigte. Der Auftrag für die Entwicklung, zunächst einmal als Machbarkeitsstudie, als Demonstrator, ging ans Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie, SIT, in Darmstadt. Die Kernidee beim Fraunhofer-Konzept ist eine Zufallszahl, die der Anbieter eines altersbeschränkten Angebots den sozusagen anklopfenden Nutzern zunächst übermittelt. Jörg Janikos.
Also man gibt eine Challenge mit oder eine Zufallszahl, irgendwas, was kurzzeitig gültig ist. Das wird genommen, von einer vertrauenswürdigen Stelle signiert, mit der Information, ob man eben ein bestimmtes Alter erreicht hat oder noch nicht oder in einer bestimmten Alterskohorte ist und wieder zurückgeschickt.
Und zwar zurückgeschickt vom Nutzer selbst, der damit sicherstellt, die zertifizierende Stelle erfährt gar nicht, welchen Dienst oder welche Webseite er aufrufen möchte, sondern sieht nur die Zufallszahl. Und der Anbieter erhält keinerlei persönliche Daten, außer eben der signierten und damit vertrauenswürdigen Altersinformation. Das Verfahren ist also äußerst datensparsam, hat aber genau dadurch auch eine Schwäche. Nutzer könnten erhaltene Zufallszahl und Altersanforderungen einem Dritten, im Extremfall sogar einem Proxy-Dienst im Netz, weiterleiten, der sich stellvertretend zertifizieren lässt und die signierte Zufallszahl wieder zurückschickt. Ein zwischengeschalteter Dritter lässt sich aber ohnehin nur schwer verhindern. Jörg Janikos.
Bestehende Verfahren, wie zum Beispiel die Online-Ausweisfunktion vom Personalausweis, selbst die hat ja das Problem. Denn wenn jemand den Perso von jemand anderem verwendet, dann hat man diese Proxy-Funktionalität. Und genau das passiert ja auch. Wenn wir uns zum Beispiel das E-Wallet, was auf dem Android-System oder auf irgendeinem Smartphone generell läuft, anschauen, sobald jemand, zum Beispiel ein Kind, das Smartphone der Eltern in die Finger kriegt und damit irgendwas macht, ist das genauso damit auch quasi möglich.
Gegen einen geborgten Altersnachweis oder weitergegebene Accountdaten könnte eine biometrische Überprüfung helfen, bei der ein Nutzer zum Beispiel seinen Ausweis und sein Gesicht zusammen in die Kamera hält. Tatsächlich gehört so etwas, zumindest als Option, zu einem App-Konzept, das die Unternehmen T-Systems und Skytalis im Auftrag der EU-Kommission entwickelt haben. Die App, im Grunde eine auf den Zweck Altersverifikation abgespeckte Vorab-Mini-Version der geplanten EU-weiten digitalen ID-Wallet wird voraussichtlich noch in diesem Monat vorgestellt. Und möglicherweise wird die EU-Kommission dabei auch die im DSA, dem Digital Service Act, bislang nur sehr vage formulierten Jugendschutzbestimmungen präzisieren. Denn zwischen Anbietern im Netz, die Waren oder Dienstleistungen an Volljährige verkaufen, und Anbietern, die pseudonyme oder anonyme Kommunikationsdienste bereitstellen, gibt es völlig unterschiedliche Präferenzen in Sachen Alterscheck. Ein Patentrezept ist nicht in Sicht, so das Fazit von Martin Steinebach vom Fraunhofer SIT.
Ich denke aber, das ist ein erster Schritt, dass mal alle Perspektiven auf den Tisch legen und dass man in Austausch kommt. Und dann wird man halt sehen, ob es eine allgemeine Lösung gibt. Und vielleicht wird es auch einfach eine Lösung geben, die in manchen Szenarien klappt. Vielleicht ist es dann halt eben so, dass irgendwelche Jugendportale sagen, ja, wir kooperieren jetzt mal mit einer Lösung, die halt mit Schulen oder mit Jugendkonten oder so weiter zusammenarbeitet. Dann kann man zumindest mal den Bereich sicher machen.
Michael Gessert berichtete über den Stand der Altersverifikation im Netz. Auch hier bei Computer und Kommunikation sprechen wir ja nahezu wöchentlich über neue KI-Entwicklungen und aktuelle Digitalisierungstrends. Schließlich arbeiten ja überall auf der Welt im Moment Entwicklerteams mit Hochdruck an neuen Produkten. In der Medizin als Beispiel, da überschlagen sich geradezu die Nachrichten von neuen KI-Systemen. Aber auch in der Landwirtschaft ploppen ständig neue Möglichkeiten auf. Ein Forschendenteam der Universität Hohenheim und der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, das wollte wissen, wie die Digitalisierung und der KI-Einsatz bei kleineren und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben überhaupt aussieht. Darüber sprach ich mit Enno Baas von der Universität Hohenheim.
Wir haben uns einzelne Technologien für zunehmende Digitalisierung und Automatisierung angesehen, analysiert sowie weiterentwickelt. Und dabei war es auch wichtig, die Handhabbarkeit und Wirtschaftlichkeit in landwirtschaftlichen Kleinstrukturen zu prüfen. Und Kleinstrukturen bedeuten dabei entweder kleine Betriebe oder kleine Produktionseinheiten. Konkret haben wir einen Fokus gelegt auf Technologien zur Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, zur automatisierten Ertrags- und Qualitätserfassung, jeweils auch mit Unterstützung von Technologien der künstlichen Intelligenz, gegebenenfalls auch gepaart mit Remote-Sensing-Informationen von Satelliten oder Drohnen, aber auch Technologien zur Optimierung von Düngungsmaßnahmen. Weiterhin ging es um ein stärker digitalisiertes Weide- und Stallmanagement sowie stärker automatisierten Tierfütterungsoptionen in der Rinder- und Pferdehaltung.
Wenn man die kleineren und die mittleren Betriebe sich anguckt, welche Probleme haben die denn damit, auf Digitalisierung zu setzen?
Digitalisierung bedeutet immer, sich mit etwas Neuem, anderen oder zusätzlichen auseinanderzusetzen. Und darüber hinaus verursachen digitalisierte Technologien häufig hohe Fixkostenblöcke, unter anderem durch hohe Anschaffungskosten, die nur durch hohe Auslastungen amortisiert werden können. Und genau diese hohen Auslastungen können bei kleinen Betriebsstrukturen vielfach nicht gewährleistet werden.
Digitalisierung ist ja auch ein Versprechen. Wie sieht das denn ganz konkret für solche kleineren und mittleren Betriebe aus?
Die Versprechungen, die reichen von erhöhten Erträgen, verringerten Kosten, erhöhten Produktqualitäten bis zu erhöhten Arbeitskomfort, einer Erhöhung des Spaßes an der Arbeit, einer Erhöhung der Arbeitszeitflexibilität, der Attraktivität für den landwirtschaftlichen Nachwuchs, die häufig stärker technologieaffin sind. Aber es steckt auch ein hohes Potenzial in der Erhöhung gesellschaftlich relevanter Eigenschaften und Möglichkeiten in der landwirtschaftlichen Produktion, zum Beispiel durch einen reduzierten Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel, von optimierten Nährstoffeinsätzen oder erhöhten Biodiversitätspotenzialen.
Was kann denn ein kleiner oder mittlerer Betrieb ganz konkret an Technologie, an künstlicher Intelligenz einsetzen, damit der Betrieb ja besser wird?
Beginnen wir mal in der Außenwirtschaft, zum Beispiel im Ackerbau. Das beginnt bereits bei der Aussaat, dass man Quadratzentimeter genau weiß, wo welches Samenkorn ausgelegt wird und man bei späteren Bearbeitungsmaßnahmen relativ genau weiß, wo die einzelnen Pflanzen stehen, um sie dann auch entsprechend adäquat zu behandeln, sowohl im Bereich des Pflanzenschutzes als auch im Bereich des Düngereinsatzes. Und am Ende auf der Erntemaschine erfasst wird, auf welchem Quadratmeter habe ich wie viel geerntet und mit welcher Qualität. Und das kann sich dann in der weiteren Logistik, in der Wertschöpfungskette fortsetzen. Und das kann man dann am Ende beim Einzelhandel wieder aufnehmen, um daraus Qualitäts- und vielleicht auch Lokalmarketing zu entwickeln. Das ist eine von ganz vielen Möglichkeiten und das können wir jetzt fortsetzen, wenn wir in die Tierhaltung einsteigen und dabei versuchen, Tierwohl zu erfassen, Tiergesundheitsparameter aufzunehmen durch entsprechende Kameras, die im Stall aufgebaut sind, auch mit Unterstützung von KI-Technologien. Und damit zusammenhängend kann man bestimmte Automatiken im Stall etablieren und den Landwirt oder die Landwirtin dabei unterstützen, wie sie ihre Arbeit umsetzen können, indem zum Beispiel eine Entmistungsrobotik integriert wird oder bestimmte Formen der Fütterungsautomatik oder, wenn wir an die Milchproduktion denken, die Milchrobotik noch weiter unterstützt wird bei automatisierten Melkprozessen.
Natürlich ist auch KI dabei. KI in der Landwirtschaft, welche besonderen Potenziale würden Sie da herausheben?
Die besonderen Potenziale von künstlicher Intelligenz werden allein dadurch deutlich, dass wir es in der Landwirtschaft mit unstrukturierten Objekten und mit unstrukturierten Umwelten zu tun haben. Wenn ein Auto produziert wird, habe ich es mit einem strukturierten Objekt zu tun. Jedes Auto ist weitgehend identisch. Es gibt einen Bauplan dafür. Das ist ein klar strukturiertes Objekt, das in einer klar strukturierten Umwelt entsteht. In der Landwirtschaft haben wir es genau mit dem Gegenteil zu tun. Wir haben unstrukturierte Objekte. Jedes Tier ist individuell. Und wir haben unstrukturierte Umwelten. Ja, das wird von der Natur vorgegeben und das ist sehr stark stochastisch. Und das bedeutet, ich habe ein besonders großes Anwendungsfeld für künstliche Intelligenz. Sie entfaltet ihre Stärke besonders stark in solchen stochastischen Objektbezügen und kann da ihre Stärke am besten entfalten. Ich brauche allerdings für einen effizienten und effektiven Einsatz sehr, sehr viele Daten, um die KI auch sehr gut einsetzen zu können. Das führt dazu, dass der KI-Einsatz vielfach nicht einzelbetrieblich eingesetzt wird, sondern in Verbindung mit Plattformen und Cloud-Systemen, wo viele dieser Daten einlaufen und daraus dann für den einzelnen Betrieb Entscheidungen abgeleitet werden, die den Betriebsleitern und Betriebsleiterinnen dann zur Verfügung stehen.
Digitalisierung für kleinere und mittlere Landwirtschaftsbetriebe. Darüber sprach ich mit Enno Bars von der Universität Hohenheim. Der Bundesrechnungshof kritisiert die Sicherheit der Rechenzentren des Bundes. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Rund 90% der Rechenzentren des Bundes erfüllen nicht die Mindeststandards, die das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI festgelegt hat. Das geht aus einem vertraulichen Bericht des Bundesrechnungshofes hervor, über den das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtet. Demnach gibt es bei etlichen Bundesbehörden ein dramatisches Umsetzungsdefizit in der Cybersicherheit. Kritische IT-Dienste seien nicht georedundant, also nicht mehr als an einem Ort gespeichert und abrufbar. Ein häufiges Problem ist demnach auch die Notstromversorgung.
Ein neuartiger Handyblitzer hat bereits hunderte Autofahrer erwischt.
Seit 3 Monaten ist der erste gesetzlich zugelassene Handyblitzer an einer Autobahn in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Er hält keine Geschwindigkeitsüberschreitungen, sondern die unerlaubte Nutzung des Smartphones während der Fahrt fest. Laut Angaben des Innenministeriums in Mainz hat das Gerät bereits mehr als 300 Autofahrer mit dem Mobiltelefon am Steuer erwischt. Der Handyblitzer ist eine Kamera mit eingebauter Software. Sie analysiert Bilder von Fahrzeugen und erkennt, ob der Fahrer oder die Fahrerin einen Handyverstoß begeht.
Das Interesse am Bau von KI-Gigafabriken in der EU ist groß.
Die EU plant den Aufbau von 4 bis 5 besonders leistungsstarker KI-Rechenzentren in Europa in Kooperation mit der Privatwirtschaft. Bis zum 20. Juni als Stichtag haben 76 Firmen und Organisationen, teils als Konsortien organisiert, bei der EU-Kommission ihr Interesse bekundet. Die Unternehmen seien bereit, in den nächsten 3 bis 4 Jahren insgesamt mehr als 230 Milliarden Euro zu investieren. Die Kommission will ihrerseits 20 Milliarden Euro an Fördermitteln zur Verfügung stellen.
Europäische Konzerne schlagen wegen des KI-Gesetzes Alarm.
In einem offenen Brief fordern 46 Spitzenmanager großer europäischer Unternehmen die EU-Kommission auf, die Umsetzung des KI-Gesetzes der EU um 2 Jahre zu verschieben. Die EU verliere sich bei der Regulierung künstlicher Intelligenz in Komplexität und riskiere damit ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit, heißt es in dem Brief. Gerade bei einer Schlüsseltechnologie wie KI könne es sich Europa nicht leisten, durch überlappende und unklare Vorgaben ausgebremst zu werden. In einer ersten Reaktion sagte ein Sprecher der EU-Kommission, dass eine Pause bei der Durchsetzung der EU-Vorschriften für KI nicht zu erwarten sei, denn die Fristen seien gesetzlich festgelegt.
Der Einsatz von KI reduziert die Hirnaktivität.
Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Massachusetts Institute of Technology. Die Forschenden ließen 54 Probanden im Alter von 18 bis 39 Jahren über mehrere Monate hinweg wiederholt Aufsätze schreiben und maßen dabei ihre Hirnaktivität mittels EEG. Die Probanden waren in 3 Gruppen eingeteilt. Die erste durfte beim Schreiben ChatGPT nutzen, die zweite zumindest die Google-Suche. Die dritte Gruppe arbeitete ganz ohne digitale Hilfsmittel. Die Nutzer von ChatGPT wiesen die geringste kognitive Aktivität auf. Zudem wurde ihre Abhängigkeit von der KI mit jedem weiteren Aufsatz größer.
Sternzeit, 5. Juli. Der frühere ESA-Chef und Europas Frauen im All. Im April ist erstmals eine deutsche Frau um die Erde gekreist. In einem Interview mit dem RBB wurde der frühere ESA-Chef Jan Wörner gefragt, warum das erst jetzt geschehen ist. Er entgegnete, dass er darauf eigentlich gar nicht antworten möchte. Das ist bedauerlich, denn vermutlich interessiert es durchaus einige Menschen, warum in fast 50 Jahren astronautischer Raumfahrt in Deutschland zwar 12 Männer ins All geschickt wurden, aber nie eine Frau. Jan Wörner ergänzte, er sei überzeugter Europäer. Wichtiger sei für ihn, dass Frauen ins All fliegen und, so wörtlich, da gab es auch schon europäische. Diese Formulierung trifft es leider nur zu gut. Betrachtet man alle europäischen Staaten außer jenen der früheren Sowjetunion, so kommt man auf gut 50 Personen, die bereits in der Umlaufbahn waren. Darunter sind gerade einmal 5 Frauen und nur 2 davon sind Profi-Astronautinnen, eine aus Frankreich, eine aus Italien. Die 3 übrigen, die Britin Helen Sharman, Jannike Mikkelsen aus Norwegen und eben Rabea Rogge, brauchten private Geldgeber für die Reise ins All. Deutschland ist absolutes Schlusslicht, was Frauen in der Raumfahrt angeht. Im Rest Europas sieht es leider nur wenig besser aus. Es ist genau wie Jan Wörner formuliert hat. Es gab auch schon europäische Frauen im All. Das scheint der ESA bisher gereicht zu haben. In der neuen ESA-Klasse sind nun 3 Männer und 2 Frauen. Somit könnte sich die Zahl der Profi-Astronautinnen aus Europa in Kürze glatt verdoppeln. Famos.
Das war Computer und Kommunikation für diese Woche. Manfred Kläuber war am Mikrofon und sagt Danke fürs Zuhören.